Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Wir sind heute wütend hier in der Ab 21. Ein bisschen so wie dieser Mann vor mehr als 40 Jahren im deutschen Fernsehen.
Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument in dieser Massengesellschaft. Und deswegen muss man sich gegen den Unterdrücker stellen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Woher kommt eigentlich unsere Lust, Dinge zu zerstören? Ist es nur die Wut auf Dinge oder Zustände wie bei dem Fernsehzerstörer auf den Kapitalismus? Oder ist es was anderes? Der Psychologe Michael Häser wird uns in diesem Ab 21 Podcast erklären, es ist was anderes. Es geht nämlich deutlich tiefer.
Wir müssen überleben, wir müssen essen, wir müssen uns fortpflanzen. Wir brauchen aber auch den Fluchtgedanken und wir brauchen ein Stückchen weit Aggression, um zu überleben.
Um diese Auswüchse der Evolution einzudämmen, sind die Sitze in Bus und Bahn oft sehr hässlich. Design gegen Vandalismus, wie das geht, erklärt uns Sitzdesigner Thomas Recknagel. Das erste Wort aber hat, ganz zivilisiert, Lisa Anitzmann vom Volkstheater Wien. Sie hat in einem Wutraum des Theaters in der Öffentlichkeit Dinge zerstört.
Also es war tatsächlich eine sehr spannende Situation. Es gab eine Glasscheibe und die Leute konnten zuschauen, während man in diesem Raum steht. Also hat man so eine kleine Bühne aufgebaut und das ist natürlich erstmal so ein bisschen aufregend, wenn da sich eine Menschentraube sammelt und man da irgendwie anfangen soll, auf Sachen einzuschlagen. Und ich hatte die Sondersituation, dass noch Kollegen vom, ich glaube, slowenischen Fernsehen oder vom Fernsehen mit dabei waren, die mich dabei gefilmt haben. Also tatsächlich war das Gefühl erstmal weniger wütend, sondern mehr aufgeregt.
Du musstest performen sozusagen auch noch?
Ich quasi mit Zuschauer und allen, ungeprobt in die Höhle des Löwen. Mhm. Und mir wurden dann auch Sachen schon vorbereitet zur Verfügung gestellt, die ich dann zerschlagen durfte.
Was denn?
Ich hatte einen Monitor und eine Tastatur und noch irgendwelche undefinierbaren Elektroschrottteile, die quasi dafür zur Verfügung gestellt wurden. Ja. Und einen wunderschönen Metall-Baseballschläger, da hat man die Macht direkt in den Händen mit diesem Teil. Mhm. Und dann geht die Tür eben zu und man ist da für sich auf sich allein gestellt. Man kann sich da nach Herzenslust eben austoben. Mhm. Mit Zuschauerschaft in dem Fall. Und da möchte man natürlich auch richtig zuschlagen, Baseballschläger richtig halten und so weiter.
Bist du da irgendwie systematisch vorgegangen? Hast du also zuerst den Monitor geschnappt, weil es das Ding ist, das man vielleicht am längsten bearbeiten kann? Oder hast du einfach deiner Wut, deinem Furor einfach freien Lauf gelassen und wie so eine Dampfwalze durch den Raum gepflügt da sozusagen?
Also der erste Schlag war tatsächlich sehr, ein bisschen zurückhaltend und schüchtern, ganz untypisch für mich, eben auf so einem kleinen Tisch und ich glaube, das war die Tastatur zuerst und da ist es natürlich nicht so spaßig, weil die Teile da nicht so richtig wegfliegen, aber wenn man dann ein paar Mal drauf hat, dann gibt das schon ordentliche, also auch Plastik, das sich gegenfliegt, ist ja auch nicht ganz ungefährlich, deshalb erstmal rantasten, aber dann war es eigentlich schon relativ ungezähmt.
Das war das Wort, was ich eigentlich gesucht habe. Ungezähmt, sehr schön, ja. Hattest du Schutzkleidung an? Ich meine, so eine umherfliegende Tastatur oder Teile davon sind ja, hast du ja selber gesagt, nicht ganz ungefährlich.
Ja, es gab eine Brille und es gab so einen Staubanzug zum Drüberziehen, wo eben auch dann die Füße geschützt waren. Ich hatte glorreicherweise meine Birkenstocks an, die sind auch für alles zu haben. War ja auch eine relativ spontane Aktion, dass ich mich da reingestellt habe. Also ich habe es am Morgen noch nicht gewusst, dass ich das am Nachmittag machen werde.
Ja.
Und war überhaupt nicht zweckmäßig gekleidet, aber dadurch, dass wir dann Schutzkleidung eben hatten, war das völlig in Ordnung.
War es ein guter Tag, um die Sau rauszulassen? Hattest du irgendjemanden im Kopf oder irgendetwas, eine Situation, auf die du eingedroschen hast im übertragenen Sinne?
Nee, also das tatsächlich nicht. Es ist dann eher ein Abreagieren.
Aber du bist doch ein glücklicher Mensch. Du ruhst doch in dir. Warum musst du dich denn abregen?
Ich bin eigentlich sehr, sehr entspannt, das stimmt. Aber manchmal hat man dann entweder die Option, dass man jetzt anfangen muss, Menschen anzuschreien oder man geht einfach stillschweigend in den Wutraum. Es ist gut, wenn das Gegenüber keinen Schaden davon trägt, wenn man sich mal austobt.
Redest du jetzt gerade von der Arbeit am Theater?
Ach, das spielt alles mit rein. Ja. So eine Endprobenwoche kann auch mal ein bisschen an die Substanz gehen. Aber dafür haben wir immer ein schönes Ergebnis.
Das Ganze war ja jetzt nicht ein Selbstzweck, sondern das war ja Teil einer PR-Aktion zur Spielzeiteröffnung. Wie wurde das Ganze denn angenommen von den Menschen?
Also dadurch, dass der Ort, wo das stand, sehr prominent und sehr gut ausgewählt war, und zwar im Museumsquartier, das war auch immer da, die Leute haben sich das angeschaut und es wurden auch die Überreste dort quasi liegen gelassen in diesem Glascontainer. Also es war auch immer was los, es war tatsächlich sehr prominent auch in der Stadt und eben dann auch mit Social Media und so weiter, was sich da alles weiter verteilt hat. Das war eine sehr schöne Aktion und auch eine, meiner Meinung nach, eine sehr weitreichende Aktion. Deshalb ein guter Ansatz dafür, für die Spitze der Öffnung.
Und hat das irgendwelche Gespräche getriggert? Also seid ihr auch mit den Menschen ins Gespräch gekommen oder habt ihr im Theater vielleicht selber eure angestaute Wut irgendwie verbal thematisiert? Oder hat es irgendwas zur Folge gehabt, außer dass da jetzt ein paar kaputte Elektrogeräte rumliegen?
Also an sich haben wir den Wutleim auch nicht aufgestellt, weil wir alle wütend sind im Theater.
Nee, das meine ich nicht, aber
bei der Spielzeiteröffnung auch im Stück um Wut ging oder um Wut auch immer noch geht. Wir spielen das Stück mehr oder weniger immer noch. Aber tatsächlich ist es dann eher so das Interesse der Leute, was wir hier machen und was es eigentlich alles ist. Und ich habe dann nachher mit meinem Regieassistentenkollegen unterhalten, habe mich dann gefragt, fühlst du dich jetzt besser? Und ich hatte eigentlich sowieso einen guten Tag. Also es war jetzt nichts unbedingt verbesserungswürdig. Sonne hat geschienen, es war noch Sommer, es war wunderbar. Aber man hat dann schon einen Adrenalinschub, über den man sich dann gerne mal kurz unterhalten möchte. Also das war schon, ja,
ich frage deswegen, weil ich meine, du kommst selber aus Deutschland. In Österreich ist es jetzt ist die politische Lage nicht so wahnsinnig viel anders, vielleicht sogar noch ein bisschen zugespitzter als in Deutschland. Der Wutbürger, die Wutbürgerin ist ja ein Thema schon seit Jahren und deswegen könnte man das Ganze ja auch sozusagen als Bildnis für die Gesellschaft nehmen, ne? Die vielleicht einfach mal kollektiv in den Wutraum gehen sollte, um sich abzureagieren, damit wir alle ein bisschen besänftigter hinterher wieder miteinander sprechen. Deswegen die Frage sozusagen.
Also wenn die Alternative ist, rechts zu wählen oder in den Wutraum zu gehen, dann stellen wir ganz viele Wuträume auf. Das wäre großartig.
Ja.
Dann können sich die Leute direkt abreagieren und müssen sich nicht an anderen auslassen.
Habt ihr den Wutraum jetzt irgendwo bei euch im Lager stehen oder irgendwie installiert fest bei euch im Theater?
Nein, leider nicht. Das wäre natürlich die Alternative zur Gummizelle. Nein, das war von der Agentur, die die Werbung fürs Haus macht. Ich glaube, die Werbung fürs Haus macht, hat das gemietet und es wird auch wieder zurückgegeben. Also leider haben wir keinen Wutraum im Theater.
Lisa Arnitzmann, Regieassistentin am Volkstheater in Wien, über den Wutraum, den das Theater zur Spielzeiteröffnung in der Wiener Innenstadt aufgestellt hat, wo man einfach so mit einem Baseballschläger Dinge zerstören konnte und damit auf das erste Stück in der Spielzeit eben hingewiesen wurde.
Deutschlandfunk Nova.
Wer von euch öfter mal mit den Öffentlichen fährt, S-Bahn, U-Bahn, Bus, der oder die weiß natürlich, die Sitzmuster da, die sind jetzt nicht gerade das, was man als Haute Couture bezeichnen würde. Eine Kollegin sagte, die sehen so aus, als hätte sich jemand gezielt über dem Sitz übergeben. So drastisch würde ich es jetzt nicht sagen, aber so richtig schön sind sie ja nicht. Das Ganze hat aber ein Plan, da steckt Methode dahinter. Warum aber? Das wollen wir uns jetzt erklären lassen von Thomas Recknagel, der ist Vertriebsleiter der österreichischen Firma Kneitz und die kreiert einen großen Teil der Sitzmuster, auf denen wir uns so niederlassen in Bus und Bahn. Hallo Herr Recknagel.
Hallo.
Warum sehen denn die Sitzmuster oft so aus, wie sie aussehen?
Die Sitzmuster, die wir oder unsere Designer im Hause erstellen, sind deswegen so gestaltet, damit die Kunden, in dem Fall unsere Verkehrsbetriebe, unsere Betreiber, möglichst wenige Vandalismusschäden haben.
Okay, da geht es also nicht um Schönheit, sondern um die Verhinderung von letztlich Straftaten von Zerstörungswut.
Es geht um eine Funktion, da haben Sie vollkommen recht, ja.
Und was ist da das optimale Muster?
Also möglichst viele Farben einzusetzen, möglichst keine großen Uniflächen zu kreieren. Das heißt, keine großen grauen Uniflächen auf den Bussen zu haben, sondern eben ein durchgemustertes Design, um einfach zu gewährleisten, dass jemand, der sich auf dem Sitz mit einem Eddingstift oder mit einem Werkzeug austobt, einfach diese Zerstörung nicht sofort sichtbar wird. Das heißt, der Betreiber fährt einfach mit dem Sitz noch ein paar Tage länger.
Jetzt in Berlin ist es, ich sage jetzt einfach mal, eine Art Camouflage-Muster, so eine Tarnfleck, wenn man da mit einem schwarzen Edding draufmalt, ist es im Zweifel nur eine Ergänzung.
Exakt. Aha. Ja.
Okay.
So ist das.
Wie kommt man auf sowas, auf so eine Idee? Also stecken da richtige psychologische Tiefenforschung dahinter oder hat es jemand einfach mit Trial and Error rausgefunden?
Wenn jemand ein graffiti-resistentes Muster bestellt bei uns, dann gibt es von unseren Designern her, die nehmen sich einfach ein Design, drucken das zunächst mal auf Papier aus und machen dann wirklich mit dem Edding ein paar Schriften drauf, ein paar Malversuche da drauf und einfach zu sehen, wie wirkt es auf dem Stoff. Stört es oder nimmt man das gar nicht wahr?
Kann man auch durch die Wahl des Materials Vandalismus vorbeugen?
Das kann man tun. Also bei den Materialauswahlen empfehlen wir, das Beste für dieses Transportmittel einfach ist ein Velourstoff. Ein Velourstoff ist deswegen unempfindlich, weil er eben dreidimensional ist, im Gegensatz zu einem Flachgewebe, das eben nur zweidimensional ist. Sehen Sie einfach auf dem Velourstoff nicht sofort jeden Fleck.
Also Velour ist das, um das mal sozusagen für jeden verständlich zu machen, das etwas weichere, etwas flauschigere, wo man so gegen den Strich bürsten kann und sich das genau. Dann mal verändert. Ich würde ja ehrlich gesagt sagen, dass ein Holzsitz das Einfachste ist, um Vandalismus vorzubringen, aber dann wären sie aus dem Geschäft raus.
Gibt's aber, also wir haben viele Verkehrsbetriebe, wie zum Beispiel in Zürich, da fahren Holzsitze. Das Thema ist auf den Holzsitzen, man rutscht auf diesen Sitzen, also wenn das Fahrzeug zum Stehen kommt, man rutscht nach vorne. Deswegen versucht man es bei den Holzsitzen mit einem Sitzpad aus Stoff und die Rückenlehne aus Holz.
Sie sind ja jetzt schon eine ganze Weile im Geschäft. Ich würde zum Schluss gern noch wissen, ob Sie eine Art Entwicklung haben feststellen können in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wo ja auch das Verhalten im öffentlichen Nahverkehr sich gewandelt hat. Anstatt in die Zeitung schauen wir jetzt in die Smartphones. Menschen scheinen nicht mehr so richtig miteinander zu reden. Gibt es seitdem vielleicht auch weniger Vandalismus?
Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das Smartphone hat dazu beigetragen, dass die Vandalismusschäden nachlassen oder deutlich zurückgehen. Regional gibt es noch Länder, wie zum Beispiel in Frankreich oder Italien, wo man noch mehr Vandalismusschäden hat. In Deutschland nehmen es die Betreiber immer mehr und mehr diese Vandalismusresistenz raus aus ihren Spezifikationen, weil einfach das Smartphone das bestimmende Medium ist im Moment, ja.
Und die Leute einfach so abgelenkt sind dadurch, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, mal entweder die Scheiben zu zerkratzen oder mit dem Edding auf dem Sitz rumzukritzeln.
Exakt. Also das gibt's wirklich. Das stellen wir also ganz deutlich fest. Und das gibt uns auch wieder die Gelegenheit, bei den Designs etwas hellere Farben einzusetzen, die Uniflächen etwas größer zu machen, einfach nicht mehr dieses wilde Design- und Farbspiel zu haben.
Das heißt, die Hoffnung ist, dass Ihre Designer wieder ein bisschen mehr designen können und ein bisschen mehr sich austoben können, sozusagen, inhaltlich.
Genau. Dass auch ein Designer zum Schluss einen nicht als geschmacksfremd gebrandmarkt wird von den Kunden. Ja, das ist so.
Thomas Recknagel, Vertriebsleiter der Firma Kneitz, die die Sitzmuster in den öffentlichen Nahverkehren designt, hat uns erklärt, warum die Sitzmuster manchmal so aussehen, wie sie aussehen. Ziel ist nämlich, Vandalismus damit vorzubeugen. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön für das Gespräch.
Deutschlandfunk Nova.
Ich behaupte jetzt einfach mal, jeder von euch kennt das Gefühl, irgendwann mal einen Teller oder eine Tasse an die Wand werfen zu wollen. Im Streit mit der Freundin, dem Freund, der Mutter, dem Vater, wem auch immer. Weil man Frust hat, generell weil einen die Emotionen irgendwie überfordern, die man so hat. Was ist aber eigentlich der Grund dafür, dass das so in uns hochbrodelt, dass der einzige Ausweg, den wir sehen, in einer kleinen Gewalttat sozusagen enden soll? Warum lockt uns der Außenspiegel von Autos zum Dagegentreten? Warum die weiße Hauswand zum Besprühen? Das wollen wir jetzt klären mit dem Psychologen Michael Häser. Hallo, Herr Häser.
Hallo und schönen guten Abend.
Sie sind ja eigentlich Verkehrspsychologe, ne? Bringen Menschen durch die sogenannte MPU, umgangssprachlich sagt man, glaube ich, immer noch auch Idiotentest. Wieso macht sie das denn zum Experten für unseren Drang, Dinge zu zerstören?
Weil gerade im Straßenverkehr sämtliche Bereiche der menschlichen Psyche einfließen. Dazu gehören natürlich auch Wut, Trauer, Enttäuschung, Aggression im wahrsten Sinne des Wortes. Alles spielt am Steuer eine Rolle.
Und was ist der Reiz daran, fremde Dinge kaputt zu machen?
Ja, jetzt springen wir so ein bisschen rein in diese vier Grundlagen der Psychologie, nämlich Motivation, Emotionen und andere Bereiche, aber die Emotion ist wichtig. Grundsätzlich sind wir Menschen ja immer so auf die vier Fs eingestellt. Wir müssen überleben, wir müssen essen, wir müssen uns fortpflanzen. Wir brauchen aber auch den Fluchtgedanken und wir brauchen ein Stückchen weit Aggression, um zu überleben. Das heißt, es ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Daseins, aggressiv sein zu können.
Ah, das ist einerseits beruhigend, weil man sozusagen eine Ausrede hat, wenn man aggressiv ist. Andererseits ja irgendwie nicht, weil es ja so ein Klima der latenten Aggression schafft, wenn alle das haben.
Jetzt kommen wir zu dem falschen Umgang mit der Aggression. Wir reden hier ja von Zerstörungswut in dem jetzigen Ausmaße. Wenn ich einen Teller gegen die Wand schmeiße, weil ich gerade enttäuscht oder Frust ablassen will, dann ist es okay, ich zerstöre ein Ding, was mir gehört und muss hinterher auch für den Schaden aufkommen und kann ihn auch selbst entsorgen. Zertrete ich aber fremde Autos, Spiegel, dann habe ich irgendwo einen Hass auf irgendjemanden, den ich nicht kenne. Das heißt, ich übersetze das so aus den 70er Jahren mit der Wut auf das Establishment. Ne? Ich möchte denen wehtun, von denen ich glaube, dass sie dafür verantwortlich sind, dass es mir schlecht geht.
Und stimmt das nicht? Also Sie spielen jetzt auf eine Bemerkung an, die ich vor unserem Gespräch gemacht hatte, weil ich gesagt hatte zu Ihnen, dass ich manchmal das Bedürfnis habe, Verkehrsteilnehmer, die mir zu nahe kommen und zufällig in Autos sitzen, deren Autos irgendwie neu zu gestalten. Und ja, aber ich finde das total berechtigt. Ich fühle mich immer im Recht in dem Moment.
Ja, natürlich fühlt man sich im Recht. Wobei, solange ich anonym auftrete und anonym gegen die Autos trete von Leuten, die ich nicht kenne, ist es nicht mein Recht, sondern es ist einfach die aufgestaute Wut, die ich irgendwo loswerden möchte. Ich habe Wut. Ich möchte aber im Grunde eigentlich gar keinen verletzen, sondern nehme dafür einen Gegenstand, der jemand anders gehört. Dann kann ich sagen, so, ich habe etwas getan, das mich irgendwo befriedigt. Ich habe aber niemanden wirklich persönlich verletzt, weil ich nicht glaube, dass dahinter eine Person stecken kann. Könnte.
Also so eine Art Stellvertreterverletzung, die wir da begehen in dem Moment.
Richtig, weil die Logik wird ausgeschaltet, die funktioniert in dem Fall nicht, aber ich habe etwas, wo ich sagen kann, ich habe jemandem wehgetan, aber Gott sei Dank habe ich nicht jemandem persönlich wehgetan.
Ist das nur mein Eindruck oder lässt sich das vielleicht auch wissenschaftlich erhärten durch Statistiken oder auch aus Ihrer Praxis, dass vor allem junge Menschen von dieser Zerstörungswut gepackt werden oder haben das auch Ältere?
Nein, Ältere haben das eher nicht, weil wir disziplinieren uns ja im Laufe der Zeit. Wir merken, wo Grenzen sind und wir werden oft auf unsere Schranken auch aufmerksam gemacht durch Gesetze, die wir dann plötzlich verstehen und lesen können. Aber als Jugendlicher teste ich unglaublich gerne meine Grenzen aus. Ich möchte wissen, wie weit kann ich gehen, ohne bestraft zu werden.
Sie wissen ja genau aus Ihrer Arbeit mit den Menschen, die Sie durch die MPU bringen, wie weit man gehen kann, beziehungsweise wo dann eben irgendwann Schluss ist. Lassen Sie uns mal darauf gucken, wie wir uns fühlen dabei. Was bringt uns das denn körperlich gesehen, Dinge kaputt zu machen?
Es hilft dann unglaublich, diese aufgestaute Wut in uns, dieser Hass auf irgendetwas, auf eine bestimmte Person, auf eben dieses Establishment, auf die sogenannten Reichen und Unnahbaren, so loszuwerden, dass ich mich freue darüber, dass ich einen Teil von denen zerstört am Boden sehe. Und sei es eben auch nur dieser Spiegel oder im Notfall auch ein ganzes Auto, wenn ich es abfackele. Ne?
Ja, das sind natürlich die Extreme, über die wir da sprechen. Aber kann man auch das irgendwie messen, dass uns das was bringt? Oder spielt das alles in der Psyche sich ab?
Nein, das spielt Leichen in der Psyche ab. Natürlich könnte man sofort hingehen und jemanden, der gerade eben eine aggressive Handlung vollzogen hat, man könnte natürlich sein Blut dann abnehmen und testen, was hat sich da getan. Und wir würden sicherlich nach so einer aggressiven Handlung eher einen sinkenden Testosteronspiegel feststellen und sinkenden Adrenalinspiegel. Das heißt, also hat tatsächlich eine physiologische und biologische Wirkung.
Okay, das ist jetzt aber keine Anstiftung zur Zerstörungswut, dass man sozusagen einen Testosteronspiegel abbaut. Wobei, wenn ich mich in meiner Nachbarschaft umschaue, in Berlin-Neukölln, hat man das Gefühl, dass die Triebabfuhr da schon ganz groß ist, manchmal im Straßenverkehr zumindest.
Ja.
Lassen Sie uns zum Schluss noch darauf gucken, dass im Netz viele Videos vor allem es gibt, wo Menschen Dinge kaputt machen. Skater, die über ein Smartphone fahren. Oder ein beliebtes Video ist, ein Smartphone in einen Schredder zu stecken, um was auch immer zu beweisen. Warum gucken wir uns sowas gerne an?
Ja, wir sind nun mal neugierig und wir sind auch irgendwo dieses Gafferherz in uns. Das existiert seit ewigen 100 Jahren. Denken Sie mal daran, als damals die Guillotine aufgestellt wurde, wie viele Leute gekommen sind und haben Menschen sterben sehen aus lauter Sensationslust. Wir wollen das Absurde sehen. Wir wollen diesen Horror auch sehen und den auch erleben. Solange er uns nicht selbst betrifft, ist das ja nur ein Fremdkörper, der da geschädigt wird. Das interessiert uns ja nicht. Aber wir sind selbst betroffen.
Herr Häser, Hand aufs Herz zum Schluss. Was haben Sie zuletzt kaputt gemacht? Mutwillig?
Ich habe zum Schluss einen Brief zerrissen, auf den ich sehr wütend war, der von einer Behörde kam.
Also Sie haben ihn vorher gelesen oder haben Sie ihn direkt geschreddert weggeworfen?
Ich habe ihn direkt geschreddert. Ich wusste, was drinsteht und habe auch die Strafe bezahlt.
Sehr gut. Also das ist auch eine Form der Triebabfuhr, sozusagen der Aufforderung Folge leisten. Aber so dieser kleine Moment des Aufbegehrens, der hat Sie dann doch noch befriedigt, nehme ich an, am Ende.
Ja, ich habe ihn einfach deswegen zerstört, weil ich gedacht habe, was soll der Quatsch, warum soll ich mich daran erinnern, an das, was ich getan habe? Das war nicht mein Hintergrund. Aber es ist eine aggressive Handlung, da bleibe ich auch dabei.
Ja, Papier zu reißen ist zwar nur so eine nano-aggressive Handlung irgendwie, aber es ist eben eine Aggression. Der Psychologe Michael Häser war das mit der Erklärung, wieso wir alle immer mal wieder Bock auf Zerstörung haben. Und erzählt mir nicht, ihr kennt die nicht, diese Lust. Am Mikro des ansonsten natürlich völlig friedliebenden Ab21-Podcasts war Dominik Schottner. Danke fürs Hören, bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig, ciao.
Deutschlandfunk Nova, ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.